Ja, im vergangenen Monat sich darauf verständigt, dass Sie das Thema in dieser Sitzung noch behandeln möchten. Ich möchte zunächst mal eingangs darauf verweisen, dass der Explorer Draft aus dem Juni im Oktober abläuft. Das heißt, die Kommentierungsfrist läuft noch bis zum 28. Oktober. Ich hatte für Ihre Unterlagen zunächst eine Zusammenfassung des Entwurfs und auch ein paar Folien als Zusammenfassung des Standards IS-41 angefertigt. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt durchgehen, aber ich werde sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal auf eine bestimmte Folie verweisen. Um die Vorschläge in dem ID mal in zwei oder drei Sätzen zusammenfassen, wäre vielleicht Folgendes zu sagen. Der ISB hatte auf Eingabe des malaysischen Standardsetters vorgeschlagen, einen Teil der Vermögenswerte, die von IS-41 abgedeckt sind, umzugliedern, sodass sie künftig unter IS-16 fallen. Das ist der Grundsatz des Vorschlags. Der ISB hatte längere Zeit über den Umfang oder sagen wir mal den Anwendungsbereich dieser Änderung diskutiert und hat sich letztlich entschieden, nur sogenannte fruchttragende Pflanzen unter die Vorschläge zu stellen. Das heißt, es sind erstens sämtliche Tiere, die ja auch grundsätzlich in IS-41 im Anwendungsbereich sind, hiervon ausgenommen. Ich werde aber später noch mal ein paar Details sagen, warum und wie es in der Diskussion vor sich ging. Unter den Pflanzen wiederum sind nur die von diesem Änderungsvorschlag betroffen, die Früchte tragen, das heißt, die Pflanzen selber bleiben bestehen und sie werfen Früchte ab, das heißt Produkte, die verwendet werden. Der ISB hatte das auch genauer definiert. Der Grund, warum man diese und andere nicht für die Änderung vorschlägt, ist im Wesentlichen der, dass die Bewertung, die IS-41 vorschlägt oder regelt, im Prinzip darauf abstellt, dass Pflanzen oder biologische Vermögenswerte, also auch Tiere, einer Transformation unterliegen. Und bei den fruchttragenden Pflanzen wäre die Besonderheit, dass die Pflanze selber einer Transformation unterlegen hat, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt die Transformation nicht mehr stattfindet oder unwesentlich geworden ist, sodass es nur noch auf die Früchte ankommt. Und das ist der gesamte Grundgedanke, warum man sagt, dann soll eine Bewertung und demnach auch die Anwendung nach IS-16 künftig stattfinden. Ich würde ganz gern noch kurz zu dieser Überlegung, warum Tiere oder Tierbestand hier ausgenommen wurde, obwohl man das erwogen hatte, ein paar Details nachtragen. Der ISB hat sozusagen zwei Fragen gestellt und sie dann beantwortet mit dem Vorschlag. Zunächst, ob bei den Überlegungen, was man aus IS-41 ausklammert, der, sagen wir mal, vorrangige Nutzen eine Rolle spielen soll oder ob nur eine Rolle spielen soll, wenn es der einzige Nutzen für einen bestimmten biologischen Vermögenswert ist. Also da spielt der Gedanke eine Rolle, dass beispielsweise, und da wurden Tiere explizit angeführt, der Nutzen beispielsweise die Verwendung Tiere zur Züchtung von Nachkommen sein kann, aber dass gegebenenfalls auch ein alternativer Nutzen, der vielleicht von vornherein nicht feststeht, aber theoretisch möglich ist, nämlich dass das Tier selbst verwertet wird, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Auf der anderen Seite hat man überlegt, ob, wenn man den Anwendungsbereich oder biologische Vermögenswerte im Wesentlichen in die Gruppen Pflanzen und Tiere untergliedert, ob der Gedanke, den ich anführte, der also für Pflanzen gilt, ob es etwas Ähnliches bei Tieren auch gibt und ob man eben entsprechend dann Tiere genauso differenziert. Und das habe ich auf einer Übersicht mal ganz anschaulich dargestellt. Das ist im Prinzip die Folie Nummer 3 in der Präsentation. Da habe ich mit meinen Worten, weil das so im Standard nicht drin steht, sowohl die Gruppe der Pflanzen als auch der lebenden Tiere nochmal in drei Bereiche unterteilt und habe jeweils auch mal das Pendant gegenübergestellt. Und weiter später in der Präsentation, das ist dann die Folie 6, das ist dann der Anwendungsbereich des ED, da ist dann farblich markiert, welchen Bereich der biologischen Vermögenswerte jetzt vom Änderungsvorschlag abgedeckt sind. Soweit erstmal dazu. Ich möchte jetzt ganz kurz auf das, was an Argumenten oder an Überlegungen bisher im Rahmen der Kommentierungsphase aufgekommen ist, nochmal ganz kurz ansprechen. Aus den Unterlagen ist ja ersichtlich, dass EFRAG ein Draft Comment Letter erstellt hat. Und ich hatte auch in der Cover Note Ihnen ganz kurz mal im Überblick die Argumente, die EFRAG im Comment Letter ausführt, zusammengefasst. Dort ist mein Hinweis, dass im Wesentlichen auch der Anwendungsbereich ein Kritikpunkt ist und EFRAG macht da zwei relativ präzise Vorschläge. Und um jetzt als letzte Anmerkung dann auch an Sie zu übergeben oder zur Diskussion überzuleiten, es gab aus Ihrer Runde bisher einige Anmerkungen, die ich natürlich auch hier inzwischen aufgeführt habe und auch da spielt der Anwendungsbereich eine Rolle. Bevor wir dann vielleicht hier ins Detail gehen, würde ich dann gerne zunächst mal an Sie das Wort übergeben und möglicherweise ist vielleicht Herr Schlömer sogar der Erste, der das, was ich bisher gesagt habe, noch ergänzen könnte.
Ja, ich würde ganz gerne auf einen Aspekt nochmal abzielen, den Sie genannt haben, dass ich im Prinzip, wenn ich eine kleine Pflanze großziehe, bis sie erstmalig Früchte trägt, das soll ja zukünftig dann auch unter IAS-16 zu bilanzieren sein. Das heißt, eine biologische Transformation erfolgt an der Stelle ja noch, weil die Pflanze wächst. Sie ist aber insofern noch nicht in Anführungszeichen fertig. Es ist wie eine Anlage in Bau, ein sehr schönes Beispiel, genau. Unterliegt also einem biologischen Transformationsprozess. Das wird aber nicht als, ich sag mal, signifikanter Teil der Wertschöpfung vielleicht angesehen. Ich erachte die Ideen, die ja angebracht werden, als durchaus valide. Ich denke auch, dass der Schub, den man jetzt hat in der Diskussion mit IAS-41, dadurch bedingt ist, dass viele kapitalmarktorientierte Unternehmen jetzt erst ongeboardet werden und dadurch der IAS-41 in dem Ausmaße stärker in das Licht einer Anwendung und Praktikabilität der Regelung rückt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich denke, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass der IAS-41 ähnlich wie der IAS-29 bisher immer so ein bisschen so ein Stiefmütterchen war und es ist einige wenige Anwender gab und das aber nicht wirklich immer im Fokus war. Jetzt spiegeln sich die ein oder andere Herausforderung in der bilanziellen Anwendung und insofern ist das auch Anlass gegebenenfalls hier für ein Amendment. Allerdings, jetzt komme ich zum Punkt, denke ich, dass wenn man schon dabei ist, ein solches Amendment zu tätigen, vor dem Hintergrund der von dem malaysischen Standardsetter dargestellten Diskussion, es eine Art unfaire Behandlung ist, wenn man sich nur auf dieses eine Problem fokussiert und jetzt ähnlich wie EFRAG und nicht in andere Themen noch zur Kenntnis nimmt und neben der Frage, muss ich das nicht eigentlich gleich behandeln für lebende Tiere, die mehr oder minder erstmal nur dazu da sind, als Muttertiere zu dienen, um dann in Anführungszeichen immer nur Kälber zu gebären oder sonst irgendwie was. Ich bin jetzt also auch nicht unbedingt in der Landwirtschaft groß geworden. Muss man sich die Frage stellen, wie ist das denn mit anderen Sachverhalten, die noch unter den Scope von IAS 41 fallen könnten? Ich spreche jetzt bewusst im Konjunktiv, weil ich denke, Saatgut könnte oder die Produktion von Saatgut könnte auch in die Interpretation oder in den Scope von IAS 41 fallen. Das Problem ist, Saatgut als solches ist nirgendwo erwähnt. Gleichwohl es aber logischerweise so ist, dass Saatgut erstmal wachsen muss. Und Saatgut wächst eben erstmal an einer lebendigen Pflanze. Warum ist das Thema von Relevanz? Weil ich denke, dass der biologische Transformationsprozess, auf den immer wieder abgestellt wird, nicht der wesentliche Werttreiber für den Preis von Saatgut reflektiert. Ich will das an einem Beispiel darstellen aus der Softwareindustrie. Wenn ich ein Softwareproduzent bin, dann habe ich in der Regel, verkaufe ich meine Software, zumindest früher, auf CDs. So, dann muss ich auf der einen Seite die CD herstellen oder ich kaufe sie fertig ein und brenne darauf meine Software. So, dann habe ich die Herstellungskosten der CD plus das IP, also die Software, die da drauf ist. So ähnlich ist das in Teilen mit Saatgut auch, weil es für große Saatgutproduzenten ist nicht der Keim als solches dasjenige Instrument und der Werttreiber, sondern das IP, was immanent in dem Saatgut eingebaut ist. Der IAS 41 unterstellt, dass ich für Commodities ein Fair Value habe, weil ich entsprechende Märkte auch habe. Chicago, ich weiß ganz genau, was ein Büschel Weizen kostet, Baumwolle etc. pp. Um aber diesen Weizen zu anzubauen, kann es sein, dass wenn ich in der glücklichen Lage bin und ein Bauer bin, der in einer perfekten Umgebung wohnt, dann brauche ich ein ganz normales Saatgut, was ich mir gegebenenfalls sogar selber generieren kann. Ich stecke das in den Boden und dann kommt dann was raus. Prima, Weizen der Handelsklasse A. Es kann aber sein, dass wenn ich in problembehafteten Gegenden aktiv bin oder eben sehr viel mit Schädlingsbefall zu kämpfen habe, dass ich einen Weizen brauche, der winterhart ist, der eine besondere Feuchtigkeitsresistenz hat und gleichzeitig noch Herbizid- und Fungizidtoleranzen aufweist. Und das alles kostet, und das ist der wesentliche Preistreiber für das Saatgut. Das Saatgut als solches kann auch nicht vervielfältigt werden von den Bauern per se, weil es IP-geschützt ist. Das heißt, der eigentliche Preis für das Saatgut ist nicht determiniert durch das Wachstum und das Ernten, sondern bedingt durch das IP, was in diesem Saatgut vorhanden ist. Es gibt inzwischen sogar Modelle, dass bestimmte Fungi- oder Herbizid-Toleranzen, die von einem der Großen entwickelt wurde, sagen wir mal von Monsanto, auslizenziert werden, sodass es ein anderer einbauen kann, sei es die BASF, Bayer oder wer auch immer, und dafür im Rahmen eines bestimmten Pricing-Models wieder Lizenzgebühren abgeführt werden an derjenigen, der diese Toleranz tatsächlich dann entwickelt hat. Das nennt man Trades. Also das ist ein relativ komplexes Geschäft, wo es durchaus mal Spaß macht, hinzuschauen, was denn da tatsächlich passiert. Aber die Kernaussage ist tatsächlich, dass der wesentliche und relevante Preistreiber für Saatgut auf jeden Fall IP-dominiert sein kann. Ich sage nicht muss, es kann eben sein, dass das Saatgut durchaus normale Vervielfältigung unterliegt. Es ist aber und wird immer mehr zur Ausnahme. Weil wenn man sich anschaut, wie sieht es tatsächlich mit dem Saatgut aus, was am Markt verfügbar ist und wodurch bildet sich der Preis, dann kann man auf der einen Seite von so einer Art Oligopol sprechen, weil so viele großen weltweiten Saatgutproduzenten gibt es nicht, und auf der anderen Seite ist es immer bedingt, wie gesagt, durch das IP, was da immanent drin ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Immaterielle Vermögenswerte sind in IAS 41 outgescoped. Frage ist, wie man mit Saatgut als solchem umzugehen hat. Wie gesagt, ich habe bewusst am Anfang dargestellt, dass das Saatgut unter den IAS 41 fallen könnte. Wenn man jetzt mal unterstellt, ihr Saatgut fällt unter den Scope des IAS 41, was vermeintlich momentan die Mehrzahl der Leute so sehen würde, dann ist grundsätzlich die Frage zu stellen, ob dies tatsächlich so sein muss und ob dies sachgerecht ist. Ob man damit wirklich der Philosophie des IAS 41, nämlich den Fair Value Zuwachs durch biologischen Transformationsprozess gerecht wird oder nicht. Und ich denke, das ist bei Saatgut an der Stelle nicht der Fall. Es ist nicht wie ein Baumwachstum oder das Produzieren von Schweinen, Fischen oder sonst irgendwie was, wo man tatsächlich für das Kilo in einer bestimmten Qualität zahlt, sondern hier zahlt man für die spezifischen Eigenschaften, die in diesem Saatgutkorn vorhanden sind. Und das ist die wesentliche Botschaft an der Stelle.
Aber auch wenn der so ist, dann ist es doch zum Fair Value zu bilanzieren. Das ist doch kein, sage ich mal, wenn es Saatgut runterfallen würde, ist es dann die Frucht oder ist es dann die fruchterzeugende Pflanze oder wie man das nennt, oder IP?
Ja, das ist, im Prinzip ist es die Frucht, also die Saatgut erzeugende Pflanze bis zum Zeitpunkt der Ernte, die diese Samenkörner beinhaltet. So, ja, und bis zu diesem Zeitpunkt muss ich ja nach IAS 41 zum Fair Value bilanzieren. So, und jetzt ist es die Frage, habe ich für diese Pflanzen einen Markt, die dieses Saatgut in sich tragen? Vermeintlich nicht, weil diese Pflanzen, die dieses Saatgut in sich tragen, da gibt es, könnte ich jetzt argumentieren, da gibt es keinen Markt, also wende ich den IAS 41 nicht an. Aber die grundsätzliche Frage ist eben, ja, spielt da Saatgut jetzt eine Rolle, ja oder nein?
Was ist da eher die Problem, wie die Pflanzen zu bilanzieren, sind die das Saatgut dann
nicht das Saatgut an sich. Genau, ja, aber die Saat ist faktisch, ich habe es vielleicht ein bisschen verkürzt dargestellt, ist es der Prozess der Saatgutproduktion. Ne? Also ich stecke selber ein Samenkorn in den Boden, dann wird es eben von einem Ackerbauer gepflegt und dann kommt das, dann erntet er das. So, und jetzt könnte ich ja hingehen und sagen, ah, prima, dann kann ich doch retrograd ermitteln über meine Verkaufspreisliste, was dieses Saatgut denn nur wert ist, und sage, naja, das ist ja dann, wenn ich aus einer Pflanze so und so viel Saatkörner wieder heraus produzieren kann, ist das doch dann der retrograde ermittelte Wert, Fair Value zum Zeitpunkt der Ernte. So, aber das, was ich dann ermittle, reflektiert nicht den eigentlichen biologischen Transformationsprozess.
Aber reden wir jetzt über die Bilanzierung des Saatgutherstellers? Für den ist es ja quasi die Frucht. Also das wäre quasi ES41 zum Fair Value.
Ja, aber was für ein Fair Value ist das?
Aber ist die Zeitstrecke zwischen Produktion und Verkauf dann sehr lang bei diesen?
Kann sein, ja.
Aber doch
also, unterirdisch, oder? Weil das wäre das einzig Relevante.
Sowohl, na, nee, da ist ja sowieso keine Fair Value Bilanzierung mehr erlaubt. Also Fair Value Bilanzierung ist nach IAS 41 immer nur erlaubt bis zum Zeitpunkt der Ernte. So, und dann ist die Frage, was ist der Fair Value der saattragenden Pflanze zum Zeitpunkt der Ernte?
Ich glaube, wir haben alle noch nicht ganz verstanden. Dann liegt es ja wahrscheinlich daran, dass wir zeitlich ausgehen. Aber ich glaube, die Frage habe ich mir jetzt auch gestellt. Man steckt so ein Saatkorn mit dieser IP in den Boden, sage ich jetzt mal, und dann wächst eine Pflanze draus und die Pflanze selbst trägt dann auch wieder diese Saatkörner und Saatkörner werden verkauft.
Genau.
Und jetzt ist, glaube ich, die Frage, die geht es dir jetzt um die Bilanzierung dieser Pflanze oder der Saatkörner, die am Ende an der Pflanze hängen, die geerntet werden und verkauft werden?
Es geht um die Frage, wie bilanziert man den biologischen Transformationsprozess bei der Saatguterstellung?
Von dem initialen Saatgut,
genau.
Also die Korn, den ich zur Vermehrung einsetze, richtig, bis dann ich den Strauch habe, wo die ganzen dranhängen, die ich dann verkaufe.
Richtig, genau.
So. Aber solange das Ding wächst, ist es, also es sind ja immerhin die neuen Saatkörner, auf die ich abziele.
Ja.
Deshalb erzeuge ich
ja.
Dieses Teil. Und die Frage ist jetzt, bewerte ich diese Saatkörner, die da drinstecken, oder die ganze Pflanze, die ich hinterher wahrscheinlich dann wegwerfe?
Ja, für die Pflanze habe ich ja keine alternative Verwendung, die wird wieder weggeschmissen. Ja,
genau.
Also im Prinzip werden nur die Saatkörner geerntet. Das Saatgut geerntet.
Okay, also zuordnen würde ich den Wert dann diesen Saatkörner.
Ja, aber das ist eben... Aber ist das doch alles zum Fair Value? Das ist doch dann alles zum Fair Value.
Ja, was ist denn der Fair Value?
Wie würde ich da sagen, wenn du das, was ich dann zum Marktpreis verkaufen kannst, ist das der Fair Value?
Ja, Moment, langsam, aber bildet das tatsächlich den biologischen Transformationsprozess ab? Weil für dieses, die Saatkörner sind absolut identisch von den chemischen Eigenschaften, von den biologischen Eigenschaften, nur dass in einem Saatgut ist ein besonderes IP drin und in dem anderen nicht. Und das eine kostet 30 Mal mehr als das andere. So, dann und der Aufwand, dieses Saatgutkorn zu züchten, ist genau der gleiche. Und es bringt auch genau den gleichen Weizen. Nur das eine hat eben die entsprechende Toleranz gegen Herbizide, Fungizide und Winterfrost, weiß der Teufel was. Ja, also es bringt im Hintergrund genau das gleiche Ernteergebnis, kostet aber 30, 40 oder meinetwegen 100 Mal mehr. So, und also kann dieser Fair Value nicht bedingt sein durch den biologischen Transformationsprozess, also nicht durch das Wachstum, sondern eben nur durch den IP-Schutz. Und der Bauer hat ja auch noch nicht mal das Recht, und da gibt es auch noch wieder, es gibt Pflanzen, da kann man das Saatgut einmal verwenden und wenn danach wieder Pflanzen rauskommt, die haben dann taubes Saatgut, also da kann man das Saatgut nicht wieder in den Boden tun. Das ist der Idealfall für eben Saatgutproduzenten. Es gibt aber auch Pflanzen, die entstehen aus Saatgut und man kann theoretisch aus diesen Pflanzen dann wieder neue Pflanzen wachsen lassen. Das ist aber patentrechtlich nicht erlaubt. Ja. Das heißt, da ist auch noch ein bestimmter Schutz, dass man eben des IPs, was man so nicht wieder verwenden kann. Es ist nicht, das kann ich nur noch mal betonen, es ist nicht der biologische Transformationsprozess. Der IAS 41 stellt klar und deutlich auf den biologischen Transformationsprozess. Das ist auch die Idee dahinter steht. Ich meine, man hat ja angefangen mit Wäldern und ganzen diesen Dingen, die auch lange Wachstumszyklen haben. Da macht das ja auch, ist das ja auch sehr sinnvoll. Und da habe ich auch ein Fair Value, weil ich einen entsprechenden Markt habe, wo ich Handelspreise habe. Das habe ich bei Saatgut alles nicht.
Was ich jetzt nicht verstehe, mal ein konkretes Beispiel. Der Bauer hat jetzt mal gekauft das Saatgut.
Ja.
Sagen wir für 1 Euro. Mhm. Verkauft den Weizen hinterher, sagen wir, für 2 Euro.
Ja.
Dann ist da nur der Transformationsprozess von 1 auf 2 Euro. Und bei einem anderen wäre es vielleicht von 0 auf 2 Euro. Wo ist das Problem jetzt?
Moment,
das Problem
der Bauer kauft das Saatgut ja.
Ja,
für 1 Euro. Und für den ist das, der ist normal im IAS 41.
Ja, aber jetzt mal der Saatguthersteller, der ist das, sage ich mal, auch im IAS 41 oder nicht? Könnte im IAS 41 sein.
Genau. Ja, aber da ist die Frage, wo der Preis des Saatguts, wodurch wird er determiniert?
Ich würde dann sagen, durch den Verkaufspreis an den Bauer, 1 Euro.
Ja, aber nicht durch das Wachstum.
Also, ja, klar,
nicht durch das Wachstum. Ja, so, also und der IAS 41 zielt auf den biologischen Transformationsprozess. Ja,
das passt nicht dafür,
weil man sagt... Und das ist der Wert, den man für das Saatgut bekommt, ist bedingt durch das IP, was immanent in dem Saatgut drin ist. Aber nicht bedingt dadurch, dass das Saatkörnchen jetzt nur so gewachsen ist. Da ist allenfalls, was ich, 3% ist der wirkliche biologische Transformationsprozess, der da bezahlt wird. Die restlichen 97% ist das Zahlen für das IP. Deshalb mein Beispiel mit der CD und mit der Software. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, na gut, dann bilanziere ich jetzt eben das Ganze nach IAS 16 und nicht nach IAS 38, weil ich ja die harte Scheibe gekauft habe. Und dieses Saatgutkörnchen ist eben die harte Scheibe und das IP, was da drin ist, ist die Software.
Aber ist da nicht dann, sage ich mal, der Fair Value am Tag 1 schon 97% und hinterher erst 100%? Und bei uns, wenn ich das Problem nicht hätte, sage ich mal, dass ich so eine spezielle IP da drin habe, dann geht es eben von 0 auf 100 über den Wachstumsprozess.
Und ja,
von
97 ich bin, nein, ich bin ja bei dir, dass ich sagen könnte, ich habe einen Wert, der ist 97%. Ja. So, aber ist dieser Wert bedingt durch den biologischen Transformationsprozess? Und das ist er nicht. Sondern der Wert ist bedingt durch ein Einbauen eines immateriellen Rechte. Und immaterielle Rechte sind eigentlich bei IAS 41 außen vor. So, insofern habe ich bei diesen Fällen bei Saatgut ein in Anführungszeichen Anwendungsproblem. Unabhängig davon, ich meine, das können wir auch noch diskutieren, wie sinnvoll mag es sein, in relativ kurzen Wachstumszyklen eine Fair Value Bilanzierung zu haben, um danach dann in ein Kostenmodell überzuschwenken. Ich habe das exemplarische Beispiel, also ich züchte jetzt Äpfel, die wachsen über 3 Monate, werden sie Fair Value bilanziert, danach lagere ich sie ein. Bei Äpfeln kann man das, glaube ich, relativ lange, 6 bis 9 Monate. Der Marktpreis für entsprechende Äpfel ist aber über den gesamten Wachstumszyklus eigentlich gegeben. Aber das ist ein Grundproblem von IAS 41. Unabhängig davon, ich natürlich gerade bei so kurzfristigen Dingen in anderen Standards auch ein Practical Expedience habe, sowohl bei Leasing, was vorgesehen ist, als auch bei Revenue Recognition in Bezug auf die Finanzierungskomponente. Also bei einjährigen Effekten, da ist man eher großzügiger. Aber das sind, ich sag mal, eher Randthemen, die man mit IAS 41 noch haben kann. Ob der für so, in Anführungszeichen, kurzzyklige Vegetationsperioden so besonders sinnvoll ist, weil es auch so eine Art Pseudogenauigkeit ist. Aber das mag ich noch akzeptieren, wenn man hat auch entsprechende Commodity-Preise, ja, wenn man Großbauer ist in Lateinamerika, riesige Felder hat, passt das. Dann kann ich sagen, okay, er hat tatsächlich in diesem Quartal, das war die Wertschöpfung von den Bauern. Aber die Wertschöpfung der Saatgutproduktion liegt nicht in der Herstellung des Saatkörnchens, sondern die liegt in der Herstellung des dazugehörigen IPs, was in diesem Saatgutkörnchen eben drin ist. Also da die Software, die man auf die Hardware einbrennt.
Also der Wert, das sehe ich auch so, der Wert, der steckt schon immanent vorher drin, quasi in der IP. Die Frage ist nur, also ich meine, man ist ja trotzdem auf den Transformationsprozess angewiesen, denn ohne Wachstum der Pflanze ist ja hinterher nichts nutzbar. Also ich sag mal, diesen Euro generiere ich ja nicht ohne den Transformationsprozess. Also ich brauche ihn schon. Genauso wie ich diese Scheibe brauche, um die Software vertreiben zu können.
Ja.
Ja, also diese Scheibe muss generiert werden. Also hier muss die Pflanze wachsen. Mhm. Jetzt wäre das eventuell eine Frage, die man sich dann für einen Zeitpunkt stellen müsste, wann man den Wert, sag ich mal, diesen Saatkorn zuordnet. Wartet man sozusagen diesen Transformationsprozess ab, um sagen zu können, jetzt ist es nutzbar und jetzt ordne ich dir den Wert von 1 zu, also gehe ich von, und wie viel ordne ich dem Wert vorher zu? Wenn ich sage, ich habe die IP jetzt da drin stecken, aber ich kann sie nicht nutzen, weil noch nichts entstanden ist. Aber
ist ja nicht in jedem, wenn ich jetzt, denke mal an Produktion von Wein, ist da nicht überall IP drin? Ich sag mal, wenn es ein Bordeaux-Bauer, sage ich mal, Wein, hat er nicht auch eine IP, sage ich mal, in seinen Rebstöcken, die er geschnitten hat und alles veredelt hat und gemacht hat, ein Apfelbauer, der veredelt.
Ja, Moment, aber das ist ja, da bin ich ja jetzt dann eher wieder bei den Vera-Plants, also diese IP, den erstmal so weit zu züchten, dass er eine wunderbare, sagen wir mal, dann in der schönen Lage ist und so weit ist, dass er überhaupt erstmal erntereife Trauben hat, das würde ich ja in Zukunft nach IR16 abbilden.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf eine Sache zurückkommen, da das Beispiel mit der Saatgutproduktion ja zweischichtig ist und der IS-41 genauso auch zweischichtig ist, aber der ED in dem Fall ja nicht. Ich hatte das vorhin recht kurz gemacht. Also beim Anwendungsbereich von IS-41 ist zunächst mal sämtliche biologischen Vermögenswerte, die Pflanzen und Tiere umfassen. Das sind also auch die Pflanzen, die beispielsweise Früchte tragen werden oder die zum Beispiel Saatgut abwerfen werden. Die Bilanzierung dieser Pflanze ist eine Sache. Ein anderer Anwendungsbereich sind dann die sogenannten landwirtschaftlichen Erzeugnisse selber. Das mag der Apfel sein, das mag das Kalb sein, das mag auch das Saatkorn sein. Und nach meinem Verständnis, und es steht im Standard auch so drin, sind diese Früchte dieser Vermögenswerte im Erntezeitpunkt zu bewerten.
Genau.
Der Wertansatz ist ein Fair Value abzüglich Verkaufskosten oder geschätzter Verkaufskosten. Das heißt, bei der Frage mit dieser Transformation, zumindest im Zusammenhang mit dem ED, bezieht es sich allein auf den biologischen Vermögenswert Pflanze oder Tier oder auf ein ED konkret bezogen eben nur Pflanze. Es ist ja hier, der Änderungsvorschlag bezieht ja sich überhaupt nicht auf diese sogenannten landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Das ist in meiner Grafik, wäre das immer sozusagen der zweite
Block. Das ist richtig, aber es geht im Prinzip darum, wie bilde ich den Prozess ab, solange diese Pflanze, die Samen in sich trägt, wächst. So, und diese Pflanze würde dann potenziell anders bewertet, wenn sie, ich sag mal, taube Saatgutkörner in sich trägt, weil sie ja dann wirklich für den Genuss verwendet wird, also klassischer Weizen, versus wenn sie eben diesen besonderen Weizen in sich trägt, der als Saatgut wieder verwendet werden kann. Theoretisch hat die Pflanze dann einen anderen Wert. Das ist bedingt eben durch das IP, was da immanent drin ist.
Wobei ich sagen würde, dass der Exposure Draft, der ja hier eine Änderung vorschlägt, nur solche Pflanzen umfasst, die also mehrfach Früchte abwerfen. Das während wenn eine Pflanze Saatgut abwirft, ist, was die Pflanze selbst angeht, ist völlig egal, ob das Saatgut als solches weiterverwendet wird und deswegen nennen sie es Saatgut oder ob es als Weizen für die Mehlproduktion verwendet wird und wir nennen das nicht Saatgut. Das ist nach dem Verständnis dieses EDs und nach dem Verständnis dieser Änderungsregelung das Gleiche in Bezug auf die Pflanze. Deswegen ist, wenn Sie den Wert der Pflanze, wenn Sie jetzt vermuten, die Pflanze, die Saatgut produziert, gilt nicht als Bearer Plant, fällt deswegen nicht unter diese neue Regelung. Das mag genau der streitige Punkt sein, aber ich kann eigentlich den Unterschied nicht erkennen, ob die Pflanze als Saatgut oder das Korn dann nicht von der Pflanze als Saatgut verwendet wird oder anderweitig.
Das ist, sagen wir mal so, nochmal, also ich stelle ja überhaupt nicht in Abrede, dass das, was ich dargestellt habe, derzeit in dem Amendment diskutiert wird. Ganz im Gegenteil. Ich sage, es wird jetzt momentan der IAS-41 aufgemacht. Es gibt aber die eine oder andere Baustelle, wo der IAS-41 als solches vielleicht nicht sachgerecht in der Anwendung ist. Und das müsste, wenn man den IAS-41 aufmacht, an der Stelle, um der Anforderung des malaysianischen Standardsetters gerecht zu werden, weil dort viele kapitalmarktorientierte Unternehmen jetzt tatsächlich onboarden, müsste man mitbehandeln, weil es das ein oder andere Unternehmen gibt, was vielleicht bisher nicht laut genug geschrien hat, wo es aber auch, ich sag mal, in der Anwendung von IAS 41 Aspekte gibt, die nicht unbedingt sachlich begründet sein müssen.
Müsste das Problem mit dem Saatgut nicht so ähnlich bei manchen Viechern aussehen? Die Pferde, die Vollblüter für die dollarträchtigen Rennpferde produzieren, Die produzieren doch auch nur ein Pferd. Und das Pferd wächst über auch eine bestimmte Anzahl von Monaten und damit hat sich der Fall. Nur das Pferd, wird das dann danach bewertet, dass es hinterher ein Pferd abwirft oder dass es ein Vollblut-Rennpferd abwirft? Die Kuh, wird die danach bewertet, dass sie eine Milchkuh produziert oder dass sie eine Rumsteak-Kuh produziert?
Und da sind wir ja eigentlich bei der klassischen Frage Fair Value von Commodities. Ich habe der IAS 41 unterstellt klassisch, dass ich diese Preise an der Börse oder wo auch immer irgendwie ablesen kann. Und ich sag mal, dass der Edelhengst, dass das Zuchtpferd, ist in diesem Modell eigentlich nicht vorgesehen, weil es dafür für so einen Attila oder wie der auch immer hieß, eben gar keinen Markt gibt, den gibt es halt nur einmal. So.
Und oder meine Hybridschweine aus Lüneburg, aus der deutschen Züchtungszentrale für das Hybridschwein, die waren ja auch irgendwie, sahen widerlich aus, aber wie auch immer, auch irgendwie eine besondere Schweinesorte. Nur der Prozess, ein Schwein zu produzieren, ist immer dasselbe. Und es ist nur die Frage, kommt da hinten ein Schinken raus oder kommt da, mit Schweinen macht man keinen Käse oder was auch. Weil bei Lämmern müsste man dasselbe Problem doch haben. Ob das die Wolllämmer sind oder die Käselämmer oder
die haben sie
Kotelettlämmer.
Haben sie ja allesamt einen
Käse und Wolle zugleich.
Aber für die haben sie ja allesamt einen Markt, also für diese Arten von Lämmer.
Aber ich glaube da was, ich bin mir gar nicht so sicher, Martin, ob das, was du jetzt angesprochen hast, das Problem tatsächlich das Thema ist in Idee. Weil
ist nicht das Thema, das, was ich angesprochen habe, ist nicht das Thema des Idees.
Genau.
Mein Credo ist nur, wenn ich den IAS 41 aufmache, dann kann ich nicht stillschweigend wegsehen bei den anderen Belangen, die auch von, ich nenne es jetzt einfach mal so, immanenter Wichtigkeit sind, die also auch auf jeden Fall sachlogisch nochmal durchdacht werden müssen.
Also es geht doch eigentlich hier nur um, wenn du es gut. Es geht doch nur um die Frage, ob Saatgut als Frucht einer Pflanze angesehen wird, das unter 41 zum Fair Value bilanziert werden müsste, weil die Pflanze an sich.
Es geht darum, ob die Saat, vereinfacht gesagt, geht es darum, die Saatgutproduktion als solches. Kann ich sie wie Beaver Plant sehen? Also entweder es ist total out of scope von IAS 41. Wie würde es, wenn dann bilanziert? Es würde vermeintlich nach IAS 16 Herstellungskosten bzw. IAS 2. Fein. Kann ich eine Analogie zu Bioplan sehen? Sprich, also in dem Moment, wo das Saatgut produziert wird, was gemacht wird, ist, ich aktiviere die Kosten der Bauern, die es in den Boden bringen, die es kurzfristig bewässern und die es dann wieder ernten. So, das ist klassisch, sind das Herstellungskosten. Das wäre eine Abbildung, mit der sich vermeintlich die Saatgutproduzenten auch, dort würden sie sich wiederfinden. Ja. Weil alles das, was danach passiert...
Ich glaube aber, dieses Thema kann man doch nur... Also ich sage jetzt mal aus meiner Sichtweise, die Pflanze an sich, die das Saatgut nachher trägt, würde ich sagen, natürlich fällt die unter den ED. Nee,
wenn sie ein Jahr nur.
Ja, okay.
Eben nicht, sie fällt nicht unter den ED, das ist das Problem.
Aber das wäre dann eine Frage. Wenn du sagst, die Produktion von Saatgut ist eigentlich gar kein 41er-Fall, weil Saatgut sind keine Früchte, die in den 41 fallen. Wenn das die Frage ist, dann können wir die doch nur, und jetzt, glaube ich, müssen wir dann die Frage stellen, was wollen wir machen? Da das ja nicht in den ED fällt, wäre das ein Punkt, würden wir das jetzt nochmal den IASB ans Herz legen und sagen, hier ist ein wichtiges Thema, weil das von vielen großen Unternehmen betrieben wird, und kläre das doch bitte auch mal.
Ja, richtig, darum geht es.
Aber wenn wir jetzt annehmen, die sind bisher und zukünftig unterm 41 zum Fair Value zu bilanzieren als Frucht einer Pflanze.
Ja.
Diese Saatgut-Dinger da. dann gibt es teure, wo viel IP drinsteckt, und billige, wo wenig drinsteckt.
Richtig, genau.
So, und die einen kann ich für 5 Cent verkaufen, die anderen für 1 Euro.
Ja, genau.
Aber ich glaube, wie viel IP drinsteckt, das bestimmt ja auch die Herstellungskosten.
Nee.
Dann letztlich.
Nein, davon.
Also doch, quasi, weil ich viel Forschung betrieben habe und Patente angemeldet habe, die auch irgendwie zu Herstellungskosten führen.
Das ist die Frage, ob das, jetzt sind wir dann wieder eher in einem bei 38, also sprich, ist es jetzt selbst erstellt oder nicht, weil klassischerweise in meisten Fällen ist es dann selbst erstellt. Es wird noch komplexer, wenn du jetzt hingehst, und da zeigt es eigentlich, dass wir eher im IP-Bereich unterwegs sind, wenn man eben halt Saatgut produziert, welches eigene Eigenschaften hat, die man also selber, ich sag mal, gezüchtet hat, also winterhart, und auf der anderen Seite eine bestimmte Herbi- oder Fungizid-Toleranz gegen Roundup Ready von Monsanto. Sowas gibt es, ja. Das ist also in Bayer-Produkten, gibt's das, ist es inhärent mit eingebaut. So, und dafür zahlt man dann nochmal eine Royalty beim Verkauf dieses Saatguts, was noch mehr Zeugnis ablegt, dass der Verkaufspreis eines Saatgutkorns und damit dann wieder der Fair Value nichts oder fast nichts mit dem biologischen Transformationsprozess zu tun hat.
Dann ist doch die Grundsatzfrage, das fand ich einfach nur die Frage, ob die Saatkorn, und die Frage muss man dann stellen, fällt das als Frucht in den 41 oder ist es, wie du es gerade dargelegt hast, eigentlich nur IP? Und dieses kleine Saatkorn, in dem diese IP drin ist, ist die CD.
Ja, genau.
Und, richtig. Aber die Frage, die muss man, und jetzt ist halt die, wie bringt man das vorwärts? Kann man ja noch.
Das, bitte? Na, also ich würde, nein. Wir müssen schon irgendwie eine gewisse Ordnung. Eine gewisse. Wir müssen schon eine gewisse Ordnung ja einhalten. Also ich fände es schon sinnvoll, den Punkt jetzt, ich meine, warum diskutieren wir das Ganze hier? Ich meine, EFRAG hat ja auch Punkte genannt, und das ist mag durchaus sinnvoll sein, wo man sagt, Leute, ihr versucht jetzt den IAS 41 aufzumachen und ihr denkt vielleicht ein bisschen kurz. Ja, also es gibt noch andere Bereiche, die dann auch eine Regelung bedürfen. Insofern fände ich es jetzt kontraproduktiv, an der Stelle, wenn wir sie identifiziert haben, zu schweigen und sagen, ja gut, das lassen wir jetzt mal weg, aber wir bereiten schon mal immanent den Peer vor, dass in dem Moment, wo also jetzt das Amendment von IAS 41 draußen ist, dann schicken wir das an das Interpretation Committee. Das fände ich ein bisschen kontraproduktiv. Also ich finde, wenn diejenigen, die Masters, also das Board selber, sich gerade sowieso damit beschäftigt, dass man an diesem Thema eben auch mal vorbeikommen sollte. Es kann durchaus sein, dass man dann hinterher zu dem Schluss kommt, ja, wir machen jetzt den IAS 41 gar nicht auf. Dann denke ich, es ist immanent im Nachhinein immer noch überlegenswert, ob man diese Frage mal an das Interpretation Committee adressiert. Aber wenn sich das Board himself wirklich jetzt mit der Thematik beschäftigt, dann muss es sich diesen Fragen meines Erachtens auch stellen.
Also der Scope.
Also es ist auch im Zusammenhang mit diesem Exposure Draft gar nicht so abwegig. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz bitten, dass Sie noch mal diese Folie 6 aufschlagen. Wir haben ja hier den großen Block der Biological Assets und darunter in der linken Spalte die Pflanzen und rechts die Tiere. Und das, was im Fokus ist, sind ja bei den Pflanzen nur der dritte Block, nämlich die mehr als eine Periode Früchte tragen, während in der Zeile darüber die Pflanzen, die geerntet und selbst verwertet werden sollen, das ist beispielsweise sind Bäume, die zur Holzproduktion dienen, wo das Holz verwendet wird, die sind hier nicht eingeschlossen und auch nicht solche, die als lebende Pflanzen, wie beispielsweise Schnittblumen oder Bäume in Baumschulen, die also so verkauft werden. An der Stelle wäre also die Saatgutproduktion einerseits mal da einzuordnen, wo die Pflanze, die das Saatgut produziert, selbst bilanziert werden muss bis zum Erntezeitpunkt.
Richtig,
und wenn es darum geht, dann ist das sehr wohl eine Frage des Anwendungsbereichs, ob hier nicht auch beispielsweise Pflanzen der zweiten Zeile auch in dieser Sonderregelung fallen sollten. Wenn es um das Saatgut geht, sind wir in dem Bereich der Agricultural Products, wo also das Saatgut selber ja bilanziert wird. Das kann aber erst ab dem Zeitpunkt der Ernte sein.
Ja, und da ist man aber wirklich im IAS.
Ob Sie der Meinung sind, dass selbst das angemerkt werden soll, dass also unter Umständen auch sozusagen landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht zutreffenderweise zum Fair Value und demnach nach IAS 41 bilanziert werden sollten.
Na, aber wie gesagt, das Saatgut nach der Ernte, damit da sehe ich überhaupt kein Problem, weil das wird ja in Anführungszeichen dann zu fortgeführten Kosten bilanziert. So. Also eigentlich schwenkt man ja von einer Fair Value-Bewertung zum Ad-Cost-Model, zum Zeitpunkt der Ernte für landwirtschaftliche Produkte.
Also geht's, und das wäre meine Frage jetzt an Sie gewesen, tatsächlich nur um die Frage, ob die Pflanze, die Saatgut produziert, bis zum Erntezeitpunkt
richtig,
so das, oder künftig auch anders
bilanziert. Genau, dass diese Pflanze eben auch at cost bilanziert wird, weil der...
Ja? Martin, ich glaube, Vorsicht.
Weil ja, ich glaub, oder?
Vorsicht, weil die Frage läuft darauf hinaus, dass man sagt, ich glaube, du unterscheidest das nicht. Du hast die Pflanze und da hängen dann die Saatkörner an, das ist also eigentlich eins. Und ich glaube, worum es hier geht, da haben auch alle so ein bisschen das Problem die ganze Zeit, damit ich auch, dass wir vielleicht vom Verständnis her eher sagen, ich habe einmal die Pflanze, so die Frage jetzt, wo passt die rein in eine dieser drei, aber sind die Körner, die dranhängen, sind das nicht die Früchte, die ihr dann sowieso, die sind ja, das sind ja die Früchte der Pflanze, müssen die nicht zum Fair Value bilanziert werden? Da sagst du, so habe ich jetzt verstanden, nein, Moment, fallen gar, auch diese Früchte fallen gar nicht in den 41.
Das ist eine Frage, die man stellen kann,
ob ja,
die
ja.
Früchte in
aber
den
41. Aber du hast ja Argumente gebracht, du sagst ja, das ist ja eigentlich gerade
genau, ein
Transformationsprozess, das ist ja eigentlich IP und so weiter.
Ja.
Weil das muss man schon unterscheiden. Also ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, in meiner Einfalt, hätte ich gesagt, die Pflanze an sich, die fällt nicht, die würde jetzt durch den neuen IDE, würde die auch rausgenommen.
Nee, eben nicht.
Weil
eben
nur nicht. Ein Jahr.
Weil sie nur ein Jahr wächst.
Ein paar Mal die Samen tragen, bitte, dann wäre sie drin. Ja,
ist genau, das genau
eine danach
niedergemeldet. Ja, sicher, das ist, also das ist faktisch, du, wie du halt normalerweise Blümchen züchtest. Das war,
Ich tue den
Sonnenblumenkern,
Sonnenblume ist ein schön Fall.
Du tust den Sonnenblumenkern in die Erde, dann wächst die Sonnenblume.
Das dauert weniger als ein Jahr.
Es dauert 3 bis 4 Monate.
Nein, es geht ja nicht konkret
um ein Jahr, dann werden die Sonnenblumen werden abgeerntet und dann werden sie geschüttelt und dann fallen die neuen Körner raus und das ist im Prinzip das Saatgut.
Das andere wird, die Pflanze kommt in den Müll.
Klar, die kommt in den Müll.
Ja. Das sind bei uns alle eigentlich gar nicht 41.
Ja, umso besser. Schön, ja, nein, das ist deshalb, also es ist unbeantwortet. So, und deshalb ist es meines Erachtens wichtig, dass es gibt, sagen wir mal so, es gibt Unternehmen, die sich nur der Saatgutproduktion verschrieben haben, KWS ist zum Beispiel eins, die haben, war man der Auffassung, dass man aus dem IAS 41 eben nicht herauskommt.
Oder so. Das ist doch einfach, wenn das so der Experte sagt jetzt auch hier, ja, das ist ein Thema, dann wäre das doch ein Punkt, den wir jetzt auch in unserer Antwort mit aufnehmen.
Ja, das ist doch genau mein Punkt, dass ich sage, hier, genau, wenn wir über Klimaplans sprechen, dann...
Ich glaube aber, dass du wesentlichen Input zu diesem liefern musst.
Das habe ich bei Herrn Große auch schon, er hat jetzt auch durch die Diskussion heute bestimmt nochmal wieder einiges mitgenommen, aber das habe ich hab im Vorfeld ja auch...
aber was?
Also ich möchte zumindest an der Stelle, ich müsste zumindest nachfragen, ob die Aussage bedeutet, dass unklar ist, ob diese Pflanze, die Saatgut produziert, in den Anwendungsbereich von IAS 41 fällt.
Ich würde beides schreiben. Ich würde sagen, es ist, erstens können wir, was wir heute befunden haben, es ist unklar, ob diese Pflanze überhaupt in den Anwendungsbereich von IAS 41 fällt. Wenn dem dann ja so befunden wird, dann ist tatsächlich zu diskutieren, ob bedingt dadurch, dass, ich sag mal, eigentlich nicht der biologische Transformationsprozess in der Fair-Value-Entwicklung abgebildet wird, da der Punkt ist, ob das aus den Gründen dann nochmal zu evaluieren ist.
Wäre mein Punkt, ist es nicht egal, wenn es zum Fair-Value zu bilanzieren wäre, ist es zum Fair-Value zu bilanzieren. Ob da der biologische Transformationsprozess oder das intellektuelle Capital oder was da reingesteckt wird.
Ja, aber das ist wieder mein Punkt. Dann sage ich.
Du lieber sagen, das ist dann at cost ist dann adäquat.
Genau, richtig. At cost ist adäquat an der Stelle, weil das genau es handelt sich nicht um landwirtschaftliche Produktion in dem Sinne, sondern es handelt sich um das Verkaufen von IP auf einer, ich sag mal, CD und diese CD ist eben dann dieses Eiweißkörnchen, was mein Saatgut ist. Ja.
Hatten wir nicht noch Scope-Fragen, die du aufbringen wolltest mit Viechern?
Das kann man eigentlich nicht toppen, ja. Bei uns sind Fragen aufgekommen, ob der Einbezug durch die Dinge, die der ISB vorgesehen hat und die, die er nicht vorgesehen hat, in allen Fällen so klar ist. Wir haben beispielsweise bei diesen Mehrjahrespflanzen Plantagen gehabt, Teeplantagen insbesondere, wo gesagt wird, die Pflanze wird nicht regelmäßig komplett abgeerntet. Damit eben anders als bei einem Weinstock, wo ich tatsächlich sämtliche Reben abnehme und dann nur im Grunde genommen halt der eigentliche Stock übrig bleibt und der Rest dann jedes Jahr neu wächst. Sondern es gibt also Pflanzen, da darf ich das praktisch gar nicht machen, sondern ich muss, damit der Rest praktisch weiter wachsen kann, einen bestimmten Bestand an Blättern, was auch immer es dann ist, dran lassen, was dann die Güte im Grunde an dieser Pflanze verändert. Und das lässt dann die Frage halt offen, was ist jetzt eigentlich for sale, um bei Ihren Beispielen zu bleiben, was ist im Grunde genommen für Reproduktion. Bei Viechern stellt sich diese Frage wohl noch viel eindringlicher, weil die Frage, ob jetzt eine Kuh beispielsweise für die Zucht verwendet wird oder aber für die Milchproduktion oder aber für den Verkauf, nicht unabhängig voneinander ist. Wir haben beispielsweise Kollegen, die in Neuseeland tätig sind, bei dem größten Milchproduzenten da, der Fonterra, die ja damals schon Berühmtheit erlangt hat durch ihre Genossenschaftsrechte, gehört, dass Kühe, die praktisch keine Milch mehr geben, automatisch auch von der Schlachtung oder vom Verkauf ausgenommen worden sind. Es gibt also gesundheitliche Bestimmungen dort. Ja. Ähnliche Probleme gibt es praktisch, wenn ich Anweisungen habe, dass sich Milchquoten oder Ähnliches verändern, wenn ich also legale Eingriffe habe, die im Grunde mich dazu zwingen, eigentlich meine Perennial Bearer Animals in irgendeiner Form einer anderen Verwendung zuzuführen. Das heißt, die Zuordnung klar in, das ist Zucht, das ist Verkauf, das ist in irgendeiner Form Nutzung, ist bei Viechern wohl offensichtlich deutlich schwieriger, als das bei Pflanzen der Fall ist. Bei Pflanzen gibt es zwar das Problem durchaus auch, aber es kommt seltener vor. Und es kommt vor allen Dingen halt bei dem Fall nicht vor, den die Malaien da eingebracht haben mit ihren Palmen. Und da ist dann jetzt die Frage, wenn man derartige Punkte anbringen will, ist, wie man das macht. Denn wenn die Malaysier sagen, wir brauchen vor allen Dingen jetzt möglichst fix eine Lösung für unsere Palmen, dann kann man sagen, gut, komm, schieb das schon mal durch. Aber die Frage ist, sollte man dem Board halt darauf hinweisen, dass es andere Fälle gibt, die eben so eindeutig nicht zu klären sind.
Ja, aber Viecher sind da ausgenommen, das löst das Problem doch gar nicht.
Ja, das ist eben genau der
Punkt. Du musst doch erst sagen, dann ich will Viecher reinhaben, dann
habe
ich das Problem.
Dann sicher, aber...
Um das dann nur zu sagen, das Problem...
Nein, der Punkt ist ja der, dass wir im Augenblick nach diesem Draft Comment Letter, genauso wie EFRAG auch sagen, wir sind der Meinung, dass eigentlich Livestock da auch mit reingehört. Ja, weil wir gesagt haben, also das Grundproblem existiert im Grunde genommen bei Viechern genauso wie bei Pflanzen. Aber es kommen halt ein paar Verkomplizierungen bei den Viechern dazu, sodass man nicht so ohne weiteres sagen kann, du schreibst einfach mal den Scope-Paragraph um und dann ist die Sache erledigt. Also man muss da halt ein bisschen weiter...
Also es ist noch weitere Probleme.
Ja.
Den Kostwert zu ermitteln ist bei Viechern aber auch schwieriger als bei Pflanzen.
Das sagen die Kollegen, ist nicht der Fall. Nee.
Dieser Punkt, also er lässt sich ohne Probleme aufnehmen, es wäre nur ein bisschen am Ende die Frage, welches Votum Sie dem aber geben wollten, dass Sie unter Abwägung der Argumente dafür und dagegen dabei bleiben, dass Tiere trotzdem gleich behandelt werden sollten oder eben Tiere nicht, so wie der ED es ja vorschlägt. Und genau das, was Sie auch aufgezählt haben, ist ja teilweise in den Basis for Conclusions erwähnt, nämlich, dass einerseits Tiere tendenziell immer öfter verkäuflich sind, deswegen also eben auch der alternative Nutzen oder einfach eine Andersnutzung viel, viel häufiger vorkommt als bei Pflanzen. Und das zweite Argument ist, dass die eben auch immer consumable Eigenschaften haben, so ungefähr steht das da drin. Weshalb man nach hin und her überlegen, dass es da es Parallelen gibt, dennoch entschieden hat, diese Tiere nicht in den Anwendungsbereich reinzunehmen. Das trifft doch, glaube ich, ganz genau die Argumentation. Und das, ein anderes Argument, was eher am Rande angesprochen wird, ist, hätte man sie eingeschlossen in den geänderten oder in den Anwendungsbereich der Änderung, wären die Anschaffungsherstellungskosten besonders komplex.
Das ist sicherlich was, was man diskutieren könnte. Oder wenn Sie sagt, bestätigen, es ist an sich durchaus komplexer als bei Pflanzen, dann ist das Argument also ein drittes für den Nicht-Einbezug.
Ich glaube, bei uns läuft die Denke eher anders. Wir sind der Ansicht, dass die mit aufgenommen werden sollten, weil man den konzeptionellen Unterschied nicht sieht. Was wir sehen, sind zusätzliche Anwendungsprobleme, wenn man sie mit einbezieht. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, würde man dem Board empfehlen, im Grunde genommen halt wirklich beides zusammen abzuhandeln und erst dann zu veröffentlichen? Oder würde man sagen, nein, macht jetzt dieses Amendment im Grunde genommen so, wie die Malayen das haben wollten, weil das offensichtlich das Kernbilanzierungsproblem gewesen ist. Wir haben nur ein größeres konzeptionelles Thema damit, dass wir nicht sehen, warum nun Animals ausgescoped werden sollten. Nur wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man ein paar zusätzliche Fragen klären und das kostet schlicht und einfach Zeit. Und die Frage ist, will man deswegen im Grunde genommen halt den ganzen Rest aufhalten, obwohl der eigentlich mehr oder minder fertig ist? Das ist, glaube ich, die Abwägungsfrage.
Ihr seid bei EFRAG an Saatgut bestimmt noch nicht vorbeigekommen, ne? Nee. Wäre das, ja, es ist notfalls auch das. Aber eigentlich denke ich, du kannst den Podcast ja auch nochmal hören. Es bestimmt zählt zu den Best Selections von diesem Jahr.
Was von IP-Adressen kann ich erzählen.
Dass das gegebenenfalls auch nochmal bei EFRAG wieder zu spiegeln. Ich meine, ist auch die Frage, ob wir jetzt auf den Draft Comment Letter von EFRAG hier seitens der SC nochmal reagieren oder ob wir im Prinzip zumindest im Vorfeld in irgendeiner Form deren dann auch unsere Punkte dann nochmal zur Kenntnis geben, weil ich denke, wie gesagt, es ist nicht so, dass das jetzt, ich sag mal, Bayer davon alleine betroffen wäre, sondern es ist wirklich eine grundsätzliche Frage für Industrien und auch die ich sag mal, in den vergangenen 5 Jahren vielleicht auch enorm an Bedeutung gewonnen hat. Weil früher hat man immer mit der chemischen Keule zugeschlagen. Sprich, man hat auch die Pflanzen und immer die gleiche, die auf immer Basis des gleichen Saatguts eben da gewachsen sind, alles Mögliche draufgesprüht. Mittlerweile ist es so, dass die eigentlichen Wertschöpfungsketten wesentlich länger geworden sind, also Saatgut und Pflanzenschutz zusammenhängen. Und das, diese Art, wie die kombinierbar sind, den eigentlichen Wertschöpfungsprozess abbilden. Und vor dem Hintergrund ist es auch richtig und wichtig, das nochmal zu diskutieren, unabhängig davon, dass, wie gesagt, diese Frage des Saatguts, da hat sich in Bezug auf IAS 41 sowieso noch niemand richtig, wirklich so mit damit beschäftigt.
Also, ich habe gerade mal geguckt, auf der Agenda jetzt für die Sitzung steht es nicht. Wir haben am 23. Oktober einen Conference Call. Und dann wäre halt erst die Sitzung im November. Ich würde dir.
Denn dann dauert komplett, aber die Kommentierungsperiode ist ja bis Ende. Ihr dürft immer einen Monat später noch.
Ich habe noch nie also einen Brief bei EFRAG gesehen, der pünktlich rausgegangen ist, aber das ist eine andere Frage. Ja. Ich würde dir vielleicht einfach empfehlen oder würde vorschlagen, dass ich dir einen Kontakt zu Robert Stojek vermittle. Das ist der Projektmanager. Der hatte mich auch schon gefragt wegen meiner Bambus-Affinität, weil sie hier Kontakt haben wollten zu einem börsennotierten Bambuszüchter.
Achso.
Also insofern bist du da vielleicht in guter Gesellschaft.
Nein, ich kann.
Nichtsdestoweniger müssten wir ja doch heute zumindest so weit zu Potter kommen, dass wir wissen, ob und was wir gegebenenfalls in Richtung Cannon Street und oder Square Mavis auf den Weg geben.
Also ich habe nach der bisherigen Diskussion zumindest die zwei Punkte, die jetzt sowieso schon vorläufig formuliert sind, aufgenommen und was es an Argumenten und gibt, das lässt sich ja leicht einbauen.
Also das ist, wenn Sie den, sagen wir mal, wenn Sie die Argumente von heute noch mit eingebaut haben, vielleicht schicken Sie mir das dann diese Woche mal rüber und dann gucken wir, sagen wir mal, also natürlich hier im Gesamtumkreis, aber vermeintlich kann ich in Bezug auf das Wording vielleicht dann noch was dazu beitragen.
Ich hatte am Ende von der Seed Production die Frage gestellt, Sie schreiben nur, konsequenterweise soll das Ganze aus 41 ausgenommen werden. Würden wir nicht normalerweise versuchen, dazu zu sagen, wo es hingehen soll?
Ja, das ist ein Teil dessen, was ich sage, was man dann im Umlauf oder im Rahmen der Verbesserung, ich denke an das Herr Große, das außerdem schreiben, müssen wir auch noch überlegen, ob wir wirklich sagen, es soll rausgenommen werden, oder mein Punkt wäre zu sagen, erstmal, it's questionable whether under these circumstances where und dann auf das IP abzuzielen, das überhaupt unter den IAS 41 fällt. Das würde ich also erstmal, weil sonst antizipieren wir praktisch etwas, von dem wir in der Mitte der Diskussion gesagt haben, naja, das ist eigentlich fraglich, da müsste man das IC vielleicht anrufen, ob es jetzt nur darunter fällt oder nicht.
Na, das ist natürlich ein Folgeargument oder ein Folgevorschlag, ob man sagt, es soll zumindest genauso nicht nach IAS 41 behandelt werden wie die anderen, wie Bearer Plans. Mhm. Und dann soll es genauso nach IAS 16 oder ein noch anderer Violationsvorschlag. Mhm.
Zwei weitere Vorschläge oder sowas ähnliches hätte ich hätte erstmal am Anfang oder sonst immer gesagt, wo Sie so schön sagen, not being measured at fair value, und ich würde dann schon through P&L dazu sagen, weil wir dadurch, dass es ja umgehängt wird nach 16, durchaus ein measure at fair value haben, aber eben nicht through P&L. Und insofern dächte ich, wäre die Präzision potenziell hilfreich. Das andere ist, auf der zweiten Seite, so ungefähr in der etwas unteren Mitte, haben Sie da die Bearer Plants grow fruits in a very short life cycle, und da brauchen Sie ein practical expedient und sagen dann why Fragezeichen und how Fragezeichen. Was machen wir denn mit diesen beiden Worten mit den Fragezeichen? Wollen wir die so im Brief stehen lassen?
Nein, das nicht, aber das ist ein drittes Thema, das hätte ich jetzt von selber angemerkt, wo wir noch nach dem bisherigen Vorschlag noch keine Begründung haben, warum wir da eine Klarstellung für wichtig halten. Oder alternativ die Überlegung, ob der Punkt wirklich erwähnenswert sei, also ob er in der Stellungnahme erwähnt werden soll oder eben nicht.
Es könnte ja unter anderem auch darin untergehen, dass man relativ am Anfang sagt, dass der Scope zwar jetzt verändert wird, aber dass es darüber hinaus noch eine weitere Reihe von Fragen gibt, die halt aufkommen, und dann könnte man das als Beispiel aufführen. Dann wäre letzten Endes noch die Frage, was wir mit dem EFRAG-Brief machen, ob wir nur, wie früher üblich, unseren relativ kurzen an den IASB an EFRAG schicken.
Gut. Also ich hätte sonst noch die Kleinigkeit wissen wollen, ob Sie denken, dass es nicht übereilt ist, wenn ich das anstrebe, dass der Brief Anfang kommender Woche fertig ist, so wäre es sogar fristgerecht an EFRAG noch möglich. Mhm. Keine weiteren Anmerkungen?
Dann danken wir für die angeregte Unterhaltung.